Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Gesundheitssendung bei Radio Horeb am Mittwoch. Ich bin Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wie oft hören wir das? Mach's gut, schöne Zeit, frohe Weihnachten, glückliches neues Jahr, für das neue Lebensjahr alles Gute, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Die besten Wünsche für das Gelingen unseres Lebens, ja, die sind mit uns. Was für ein Glück! Und Gott, unser Schöpfer, auch er ist mit uns und liebt uns, grad so, wie wir sind. Doch, liebe Zuhörer, was machen wir daraus? Wie gehen wir um mit unserer Sehnsucht, mit unseren Bedürfnissen nach Liebe, nach Anerkennung, angenommen sein? Ja, wie gehen wir damit um? Was können wir uns selbst geben? Was brauchen wir von anderen Menschen, von unserer Familie? Und was bekommen wir von Gott und dem Leben? Fühlen wir uns geliebt von den Menschen und auch von Gott? Eine tiefe Sehnsucht nach Sicherheit, Annahme, Verbundenheit, ja, die steckt in jedem von uns und wir suchen danach, schauen, wo wir diese Sehnsucht befriedigen können. Nicht selten kommt es vor, dass Menschen auf der Suche nach Glück, nach Zufriedenheit über die Stränge schlagen und in ein Fahrwasser geraten, das man als Sucht bezeichnen könnte. Und damit sind wir bei unserem heutigen Lebenshilfethema. Bevor aus der Sehnsucht die Sucht wird. Wann wird aus einer Liebhaberei, einer Vorliebe, einer Angewohnheit etwas, was mir einfach nur gut tut? Ja, wann wird daraus eine Sucht, ein Missbrauch, der einem im Griff hat? Ist es nun die Kaufsucht oder Arbeitssucht, Internetsucht oder gehen wir ins Körperliche, Tablettensucht, Alkoholmissbrauch, vielleicht auch Nikotin, Zigaretten? Wonach suchen denn Menschen mit einer Suchtproblematik wirklich? Und betroffen, liebe Zuhörer, sind nicht nur Menschen, die der Kirche und dem Religiösen fernstehen. Nein, auch tiefgläubige Menschen können in Suchte, in Zwänge, könnte man auch sagen, geraten, aber darüber gleich mehr. Sicherlich könnte man hier auch schon benennen die Sucht nach Religiosität, die auch eine Problematik darstellen kann. Nun begrüße ich ganz herzlich meinen Studiogast für die heutige Gesundheits- und Lebenshilfesendung, den Psychotherapeuten Dr. Maximilian Niederberger. Er ist niedergelassener Neurologe und Psychiater und führt eine Gemeinschaftspraxis in Ottobrunn bei München. Grüße Gott, Herr Dr. Niederberger.
Guten Morgen.
Ja, bevor aus der Sehnsucht die Sucht wird, das ist das Thema heute. Ab wann spricht denn die Psychologie überhaupt von einer Sucht und was sind das auch für Sehnsüchte, die, ja, die jedes Leben begleiten?
Zunächst einmal danke ich Ihnen für die wirklich sehr schöne Einführung in dieses komplexe Thema. Und gerade die Sehnsucht eignet sich sehr gut, um darzustellen, wie sich Sucht entwickeln kann, eigentlich aus einem Gefühl, das an sich nicht negativ ist. Es kommt nur darauf an, wie man damit umgeht. Sehnsucht kommt aus dem Mittelhochdeutschen von dem Wort Sehnsucht und bedeutet ein inniges Verlangen nach einer Person oder Sache, die man liebt oder begehrt. Oft ist dies auch mit einem schmerzlichen Gefühl verbunden und der Gegenstand der Sehnsucht ist nämlich nicht zu erreichen. Es gibt immer dann Probleme mit der Sucht, wenn man sozusagen nicht akzeptieren kann, dass man das gewünschte Ziel seiner Neigung nicht erreichen kann. Das heißt, man beginnt sich danach zu verzehren. Man kann nicht mehr akzeptieren in der Realität, dass man zum Beispiel nicht zurückgeliebt wird, auch wenn man sein kostbarstes Gefühl jemand widmet. Und Goethe hat ja in den Leiden des jungen Werthers auch so eine Liebe beschrieben, wenn Werther versucht, Lotte zu erreichen, aber diese unglückliche Liebe endet eben in einem Tod, der durch eine Todessehnsucht entstanden ist. Und daran sieht man eben, dass auch in diesem tiefen Gefühl eine Gefahr steckt. gerade im religiösen Bereich. Und dafür sind gerade die christlichen Mystiker wie Meister Eckhart, der von der Sehnsucht des Herzens spricht, Teresa von Avila und Johannes vom Kreuz, ein Zeitgenosse, der auch ein Poet war. Diese beschreiben gerade diese Sehnsucht nach Gott in einer anderen Sphäre. Etwas, das ich auf dieser Welt nicht erfüllen kann, liegt in einem höheren Sinn, der uns durch den Glauben zugänglich wird.
Jetzt haben wir schon, sind wir sehr in das Geistige, Geistliche auch schon eingetaucht. Aber es gibt ja auch Süchte, die stoffgebunden sind, wo einfach nur eine schlechte Angewohnheit oder dergleichen, ein Missbrauch, ein anfänglicher, dann auf einmal zu einer Sucht wird. Was gibt es denn für Süchte oder auch für Stoffe?
Erlauben Sie mir so zu sagen, wie definiert man denn Genuss, nicht? Man ist ja nicht sofort süchtig auf etwas. Genuss steht für eine Bezeichnung, eine positive Sinnesempfindung, die häufig mit einem Sinnesorgan verbunden ist. Also ob man etwas schmeckt, sieht, ob einem etwas gefällt, ob man etwas ertastet. Und genauso sehen Sie das Gegenteil in der Askese, ein Zurücknehmen von diesen Sinnesempfindungen. Und die Menschen haben natürlich sehr früh erkannt, dass es bestimmte Gefühlsqualitäten, die wir alle haben, wie Freude, Trauer, Ärger, Angst und Ekel, etwas ist, was man von sich mit seinen eigenen Möglichkeiten oft nicht beherrschen kann. Also haben die Menschen schon sehr früh, vor circa 10.000 Jahren, hat man schon gekelterte Traubenreste gefunden, die hinweisen, dass die Menschen damals schon versucht haben, ihre Gefühlsqualitäten zu beeinflussen. Also die Versuchung, etwas zu tun, um sich sein Empfinden in irgendeiner Form selbst zu gestalten, gehört zum menschlichen Erfahren. Weil Sie jetzt die entsprechenden Züchter angesprochen haben, daraus ergibt sich natürlich in Deutschland als vielleicht die häufigste Sucht der Alkohol mit circa 3 Millionen Abhängigen, über 10 Millionen Gefährdeten, immer mehr Jugendliche sind betroffen, wenn man an das Komatrinken denkt, das Nikotin, Medikamente, illegale Drogen wie Ecstasy, Kokain, Crack oder auch die stoffungebundenen Süchte wie die Essmagersucht, Fettsucht. Und man darf nicht vergessen, dass 2-4% aller Frauen zwischen 18 und 35 Jahren an solchen Symptomen leiden. 1% davon ist manifest magersüchtig. Und es wird immer vergessen, dass dies eine auch tödlich verlaufende Erkrankung ist. Jetzt deutlich zunehmend die Internetsucht, die Sexsucht, die Beziehungssucht. Das Internet verspricht eine virtuelle Welt, in der man seine Wünsche spiegeln kann, auswählen kann. Aber es ist nur eine künstliche Welt. Denken Sie an die ganzen Pokerturniere, die jetzt im Fernsehen immer wieder laufen. Die Leute sind sozusagen mittendrin im Geschehen, aber es ist immer eine künstliche Form der Befriedigung von unerfüllten Wünschen im Alltag.
Ja, oder diese Call-in-Sendungen, wo man sich einbringen kann. Jetzt der Nächste, der bekommt den Gewinn. Die Chatsucht sicherlich auch, sich im Internet über das Netz zu unterhalten mit jemandem, den man nicht kennt, dem man sich völlig offenbaren kann. So die neuen Süchte, denen Sie in der Praxis begegnen. Lassen Sie uns auch über die Suchtmuster sprechen, also das, was im Inneren körperlich sowohl psychisch im Süchtigen abläuft. Was ist der Unterschied zwischen stoffgebundenen Süchten und nicht stofflichen Süchten, so was den inneren Ablauf, die Suchtmuster betrifft, Herr Dr. Niederberger?
Wir Menschen haben ein sogenanntes Belohnungssystem. Und in diesen organischen Strukturen, es ist übrigens ein sehr altes System, das schon in Zeit der Evolution ein Überleben des Menschen bewirkt hat. Menschen nehmen wahr, wie eine Substanz oder eine psychische Erfahrung auf sie wirkt, ob es positiv, negativ ist. Das ist natürlich sehr wichtig, zum Beispiel bei der Erhaltung des Menschen durch die Nahrung, ne, zu wissen, was ist gut, was schadet mir. Und im Laufe der Zeit hat sich dieses System so entwickelt, dass es uns auch Freude vermitteln kann. Freude, die wir durch ein Glas Wein haben, durch ein gutes Gespräch, durch Sexualität, durch alle Dinge, die wir auch positiv erleben können. Dadurch, dass die Menschen erfahren haben, dass dieses System zu manipulieren ist, hat man natürlich versucht, diese Gefühlsqualitäten künstlich zu verstärken. Das geht auf der einen Seite durch einen Stoff, Alkohol oder Heroin, oder aber durch etwas, was man durch unsere Sinnesorgane sieht und sich unbedingt wünscht, oder durch ein Spiel. All das bewegt diese Transmittersysteme im Gehirn, die sozusagen dann respondieren und dieses gewünschte Etwas verlangen. Klassisch für die Sucht ist der Übergang vom Missbrauch, der zunächst einmal ganz bewusst dieses Suchtmittel annimmt. Denken Sie an Alkohol, was heute eigentlich sozial toleriert ist. Ab einem bestimmten Punkt wird es zu viel. Wenn Sie denken, eine Frau dürfte 20 Gramm Alkohol am Tag trinken, das sind zweimal 0,25 Liter Bier. Das ist wenn Sie wollen, zwei kleine Bier. Und ein Mann darf 30 bis 40 Gramm trinken, das sind drei bis vier mal 0,25 Liter Bier. Das wäre sozusagen ein Gebrauch, der gesundheitlich toleriert ist. Alles, was darüber hinausgeht, gilt als missbräuchlich. Und die Entwicklung von Missbrauch zur Sucht ist im Grunde genommen ein fließender Vorgang. Und nicht alle Menschen, die aufs Oktoberfest gehen und mal viel trinken, sind gleich alle alkoholkrank, nicht? Aber wir sprechen hier über diese Menschen, die den Kontrollverlust haben, die diesen Missbrauch auch nicht mehr kontrollieren können. Das entwickelt sich dann zu einem Suchterkranken, was charakteristisch dafür ist, dass es ein zwanghaftes Verhalten ist, obwohl man weiß, dass es einen schädigt, und das bedingt, dass man immer größere Mengen zu sich nehmen muss, um sozusagen diesen Rauschzustand wieder zu erreichen.
Welche Stoffe, Herr Dr. Niederberger, lösen bei mir im Körper ein Suchtverhalten aus, also machen süchtig? Und welche Stoffe, also ich meine auch Lebensmittel oder etwas, was ich zu mir nehme, löst eher ein Suchtmuster im Gehirn, im Kopf aus?
Also alle Suchtmuster wirken sich im Gehirn aus. Es ist sehr wichtig, was Sie sagen, gerade wenn man bedenkt, ein Sportler, gerade in der heutigen Zeit, die Dopingfälle bei der Tour de France oder im Sport, sind ja ein deutliches Beispiel, dass auch Sport, der eigentlich etwas sehr Lebensbejahendes ist, auch durch Suchtmittel in seiner Leistung natürlich manipuliert wird. Und daran sieht man auch wieder diese Pathologie, die jetzt im Kopf passiert. Mhm. Wenn Sie an die Substanzwirkung denken der verschiedenen Süchte, gibt es anregende, das kennen wir alle vom Kaffee, den wir morgens trinken, oder schwarzer Tee, dann Amphetamine, Kokain. Das sind alle Stoffe, die eher antreibend wirken. Und es gibt die sogenannten Dämpfenden, die Downers, wie Alkohol, Tranquilizer, Heroin, Gamma-Hydroxybuttersäure und Beruhigungsmittel.
Vielleicht muss ich die Frage anders stellen. Von welchen Stoffen muss ich einem körperlichen Entzug unterziehen, der ärztlich beaufsichtigt wird?
Also in dem klassischen Fall ist natürlich gerade beim Alkohol etwas, was man zunächst natürlich ambulant versuchen muss. Aber je stärker die Sucht ausgeprägt ist, je weniger ein Mensch Kontrolle über sein Suchtverhalten hat, desto eher muss man eine Entzugsbehandlung machen. Also gerade zum Beispiel auch bei Heroin ist es oft notwendig, eine zunächst stationäre Entzugsbehandlung zu machen und dann eine eventuell Substitutionstherapie einzuleiten.
Gehen wir nochmal zurück, dem Übergang von Genuss. Etwas tut mir einfach nur gut, eine Angewohnheit. Jetsucht, Internetsucht haben wir auch angesprochen, Arbeitssucht. Wir haben auch schon angesprochen, jetzt stoffliche Süchte wie den Alkohol. Woran kann ich für mich erkennen oder auch bei meinem Angehörigen, dass er etwas missbraucht, also es tut ihm gut, er missbraucht es und er ist süchtig. Wo diese zwei, drei Abstufungen, wie, das würde ich gerne jetzt noch mit Ihnen herausarbeiten.
Es ist gerade in Familien oft sehr schwierig, einem Partner zu sagen, du trinkst zu viel. Es wird meistens bagatellisiert und auch wenn ich in der Praxis einen Patienten frage, wie viel trinken Sie, bekommt man häufig die Antwort, ja, nur Bier, kein Schnaps. Also das ist oft sehr verschlüsselt und der Betroffene möchte sich natürlich auch nicht outen, weil er selbst merkt, dass da etwas ist, was ihn beschäftigt. Es gibt vier einfache Sätze, mit denen man zum Beispiel einen Angehörigen, einen Freund, einen Bekannten, einen Arbeitskollegen einfach mal ansprechen kann, ohne dass man ihm direkt sagt, ich denke, du bist alkoholkrank. Keiner möchte dies hören. Und man könnte zum Beispiel fragen, hast du einmal versucht, deinen Konsum zu verringern? Viele Patienten fragen mich, bin ich denn süchtig? Ich trinke jeden Abend 4 Weißbier. Damit kann ich gut schlafen. Ich rauche nicht. Bin ich denn süchtig? Mhm. Meine Frage ist immer dann, haben Sie es einmal versucht, ganz wegzulassen? Mhm. Haben Sie versucht, ohne Alkohol zu schlafen? Konnten Sie es aushalten, diesen Inhalt zu verringern? Ein zweiter Punkt ist, haben Sie sich einmal geärgert darüber, dass Sie wegen Ihres Konsums, wegen Ihres Genussverhaltens kritisiert worden sind? Du bist zu dick, du isst zu viel. Du trinkst zu viel, nicht? Und wenn man das hört, dann sagt man, ach,
du surfst zu viel im Internet.
Surfst zu viel im Internet. Was
wie hast du Zeit
da?
Für mich
du
jeden hast, Abend?
Ja, nicht? Das ja. sind so diese klassischen Formen. Wenn sich jemand kritisiert fühlt, dann kann man auch darüber reden, warum man ihn kritisiert. Ein weiterer wichtiger Punkt ist wirklich jemand zu fragen, ob er sich schuldig fühlt, dass er trinkt. Denken Sie an einen Spieler, welche Summen an Geld ausgegeben werden. Auch ein Spieler verliert Hab und Gut. Und oft haben diese Menschen, wenn das Geld weg ist, massive Schuldgefühle, weil sie es dann nicht mehr zurückgewinnen können und haben Angst um die Existenz ihrer Familie. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist, haben Sie schon morgens getrunken, um überhaupt in die Gänge zu kommen? Müssen Sie morgens in der Früh schon ein Suchtmittel oder eine Tablette, ein Piccolo zu sich nehmen, um überhaupt dem Arbeitsalltag gewappnet zu sein?
Oder morgens den Computer einschalten, bevor Sie auf die Arbeit gehen, zu gucken.
Denken zu können, mhm. nicht? Und das sind diese vier Aspekte, die man soll sich nicht scheuen, das so zu fragen. Ich würde Ihnen immer raten, nicht jemand auf den Kopf zu sagen, du bist alkoholkrank, mach das und das und das. Sie werden immer eher ein Verleugnen, Verdrängen der Problematik erleben.
Waren das jetzt schon die vier Fragen,
ja.
sozusagen? Also Frage 1, also das ging jetzt darum, woran kann ich für mich erkennen oder was kann ich auch einen Freund, einen Angehörigen fragen, um so ein bisschen rauszufinden, ob ein Suchtverhalten schon da ist, auf eine gute Art und Weise. So die erste Frage, hast du schon mal versucht, den Konsum zu verringern? Hast du, zweite Frage, haben sie sich oder hast du dich schon mal geärgert, wenn man dich wegen deiner Angewohnheit deines Konsums angesprochen hast? Fühlst du dich schuldig, dass du vielleicht so viel Zeit vorm Computer sitzt oder zu viel Alkohol trinkst? Oder sie haben es jetzt an der Spielsucht auch festgemacht. Und die nächste Frage war dann die vierte Frage. Hast du das Gefühl, du brauchst es schon kurz nach dem Aufstehen in der Früh? Und das kann man sicherlich auch auf alles Mögliche beziehen. Das geht sicherlich darum, kreisen die Gedanken ständig um das, was ich begehre, um die neuesten Klamotten, wenn es die Kaufsucht ist, die Arbeitssucht, dass ich nicht einschlafen kann, weil ich vielleicht nur an die Arbeit denke. Aber ich denke, bei Arbeitssucht muss man auch gerade wieder versuchen abzuwägen. Wann habe ich einfach viel zu tun und muss jetzt meinen Mann stehen in meiner eigenen Firma oder im Unternehmen, wo ich tätig bin?
Es ist sehr wichtig, dass Sie das ansprechen. Gerade die Arbeitssucht ist auch eine Sucht, an dem sehr viele Menschen sterben, nämlich am Herzinfarkt. Das Problem der Arbeitssucht ist, dass sie sozial einen hohen Stellenwert hat. Jemand, der viel arbeitet, der viel Überstunden macht, gilt als sehr kompetent, der sich kümmert, der Verantwortung übernimmt. Aber oft vergessen die Menschen, dass sie keine Ressourcen mehr haben. Und nicht umsonst sind die kardiovaskulären Erkrankungen, der Herzinfarkt, nach wie vor die häufigste Todesursache der Männer in der Bundesrepublik. Ein Faktor davon ist sicher die Arbeitssucht. Und das muss man immer deutlich machen, weil der Arbeitssüchtige hat eine immense Angst vor Versagen. Sein ganzes Selbstwertgefühl basiert auf der Leistung seiner Handlung. Es geht gar nicht darum, wie er wirklich ist, wie seine Bedürfnisse ist, sondern er zeigt der Umwelt ein Bild von sich, nach dem er beurteilt werden will. Und so beurteilt ihn auch die Umwelt. Würde er etwas weniger arbeiten, hätte er sofort das Gefühl, er würde versagen.
Da könnte man jetzt sicherlich auch das Ausgebrannte sein oder wie wir es im Volksmund ja auch nennen, das Burnout. Ich sage deswegen im Volksmund, weil es auch beim Burnout wieder ganz verschiedene Facetten auch gibt. Ich möchte noch mal auf die Frage eingehen, wann hört der Missbrauch eines Genussmittels, einer Angewohnheit auf? Wann beginnt die Sucht?
Die eigentliche Substanzwirkung wird am Belohnungssystem wahrgenommen. Nicht? Ein Mensch macht die Erfahrung, dass er durch ein Genussmittel ein ganz bestimmtes psychisches Erleben hat. Zum Beispiel eine Euphorisierung, einen Rausch, ein gutes Gefühl, wenn er abends in der Disco ist. Gerade die Kinder, die Alkopops trinken, berichten darüber. Wenn diese Erfahrung gemacht wird und sie gibt einem einen psychologischen Response, zum Beispiel, dass man sich dadurch selbstsicher fühlt oder man hat weniger soziale Hemmungen, man ist weniger schüchtern, dann erinnert sich im Gehirn diese Erfahrung in dieser Situation. Wir haben einen Kern in unserem limbischen System, in unserem Belohnungssystem. Das ist der Nucleus accumbens. Accumbens kommt vom lateinischen accumbere, sich hinsetzen. In diesem Fall gilt er als beigelagert. Er ist in unserem basalen Gehirn und ist ein dopaminerg stimulierender Kern. Jede Erfahrung, die wir mit einem Genussmittel machen, positiv wie negativ, wird von diesem Kerngebiet bewertet. Und darum bleibt diese Erinnerung in uns erhalten. Wenn eine ganz bestimmte psychische Situation entsteht, dann erinnert sich das Gehirn, dass der Alkohol oder das Suchtmittel einen bestimmten psychischen Effekt gemacht hat. Meist sind es die positiven Dinge. Die negativen Dinge werden verdrängt. Wenn sich dieser Mechanismus verselbstständigt und sozusagen in sein Verhalten eingebaut wird, dann ist es naheliegend, dass zum Beispiel ein Schüchterner, wenn er das Gefühl hat, er trifft andere Leute, lieber einen Alkopop oder andere Drogen nimmt, um sozusagen dazu zu gehören, um seine Schüchternheit zu verhindern. Das ist übrigens ein Grund, warum viele Kinder auch, ich sag Kinder, Jugendliche, Rauschmittel zu sich nehmen, um sich dadurch in ihren Gruppen sozial sicherer zu fühlen.
Und wir haben ja die Sendung benannt, bevor aus der Sucht die Sucht wird. Jetzt lassen Sie uns doch bitte noch mal ein, zwei Schritte auch zurückgehen. Ab dem Moment, wo ich gewahr werde, der Missbrauch könnte in eine Sucht übergehen oder überhaupt, dass man das Bewusstsein da ist. Ja, da missbrauche ich ja etwas. Ich tue mehr, etwas mehr. Nehme mehr ein, als mir gut tut. Wie kann ich da jetzt so für mich wieder zurückrudern? Was sagen Sie Ihren Patienten? Ja,
jeder Patient, der die Erfahrung macht, dass er, ich sage immer, der Kontrollverlust da ist. Also die meisten Patienten kommen zu mir, wenn sie das Gefühl haben, dass sie selbst ein Problem damit haben oder zum Beispiel einen Führerschein verloren haben, einen Arbeitsplatz verloren haben oder wegen einer gutachterlichen Stellungnahme, wegen eines kriminellen Deliktes. Wissen Sie, die Menschen sind ja nicht ununterbrochen in einem Rauschzustand oder in einer Sucht, sondern sie werden ja auch mal wieder nüchtern. Und in dieser Phase beginnt so etwas wie die Erinnerung an seine eigene oder seine Struktur als Mensch ohne Suchtmittel. Und in dieser Phase machen sich natürlich die Menschen auch Gedanken. Oft geschieht es, wenn kein Geld mehr da ist, wenn Konflikte in der Familie auftreten. Das Problem bei der Sucht ist, dass es einen sehr hohen Verleugnungscharakter hat. Man gesteht es sich selbst nicht ein,
ach,
dass
ist
man
doch nicht
einen
so
Kontrollverlust
schlimm.
Hat.
Ja, ja.
Es ist doch nicht so schlimm. Ich höre oft von den von Patienten, die zu mir sagen, das müssen Sie doch jetzt gerade verstehen, dass ich mehr trinke, wenn ich Angst um meinen Arbeitsplatz habe. Nicht, es ist so ein allgemeiner Verdrängungs- und Verleugnungsmechanismus, der sozusagen diesen Benefit, den man durch das Suchtmittel hat, erhalten will.
Und es ist doch auch so, dass wenn Süchte und Zwänge da sind, dass es schwierig ist, aus eigener Kraft da herauszukommen, weil es eben schon ein krankhaftes Verhalten ist, was einfach professionelle Hilfe braucht und auch Medikamente?
Es gibt Medikamente in der Suchtbehandlung, zum Beispiel gerade beim Alkohol, zum Beispiel Anti-Craving-Mittel. Craving benennt man das Gefühl, diese Gier, immer wieder etwas trinken zu wollen in der Abstinenzphase. Nicht, das Gehirn ist biochemisch stimuliert und die Gedanken kreisen wieder immer um den Alkohol. Da gibt es eine Substanz, die heißt Campral, die man einsetzt, um diese Gier etwas zu dämpfen und sozusagen diese Abstinenzphase zu verlängern. Ganz wichtig ist natürlich auch so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viel man denn eigentlich trinkt. Nicht? Es wird heute oft so gesagt, ja, 0,8 Promille, da ist mein Führerschein weg. Aber was ist denn das? Und es gibt so eine Formel, die Wernicke Formel, nach der man sehr gut ausrechnen kann, wie hoch die eigene Promillezahl ist. Nicht? Man nimmt die Zahl des Alkohols, zum Beispiel ein kleines Bier, 0,25 hat 10 bis 12 Gramm reinen Alkohol. Wenn man die Summe des Alkohols, die 12 Gramm, teilt durch das Körpergewicht mal einem Faktor, der die Körperfläche bemisst, bekommt man die Promille, den Alkoholanteil im Blut. Und wenn man bedenkt, dass nur in einer Stunde 0,15 bis bei Männern und 0,13 bei Frauen abgebaut werden kann, dann können Sie sich vorstellen, dass Sie 8 Stunden brauchen, bis der Körper wieder abstinent ist. Und gerade in dieser Phase stellt sich dann wieder der Hunger nach dem Suchtmittel ein. Da setzt dann das Craving ein. Die Patienten wachen in der Früh aus und haben eigentlich Durst, wieder Alkohol zu trinken, um diese unguten Gefühle wegzubekommen. So ist es aber auch bei allen anderen Substanzen.
Jetzt haben wir über die medikamentöse Behandlung gesprochen im Falle einer Sucht. In dem Fall war es die Alkoholsucht. Aber Menschen sollten schon sich einer professionellen Hilfe unterziehen, sobald sie merken, dass sie ein Suchtverhalten haben? Oder sagen sie, ach, so Süchte wie Internetsucht, das ist ja nur eine, vielleicht auch eine schlechte Angewohnheit, das ist selber in den Griff zu bekommen. Wo sind da die Übergänge?
Gerade bei der Internetsucht, zum Beispiel Patienten mit Internetsüchten kommen erst zu mir, wenn sie zum Beispiel beim Abitur durchgefallen sind, wenn sie Prüfungen nicht mehr schaffen, wenn sie vereinsamen, wenn sie abmagern. Das sind Menschen, die sozusagen die virtuelle Welt mit ihrer realen Welt verwechseln. Genauso wie der Arbeitssüchtige seine Arbeit mit der realen Welt verwechselt. Der Mensch hat noch andere Bedürfnisse. Immer wenn etwas reduziert ist auf nur noch ein Bedürfnis und man dabei nicht mehr lebt, wie Augustinus sagen würde, ein totes Leben lebt, dann ist man an diesem Punkt angekommen, wo es zur Sucht wird. Vor allen Dingen, wenn man es selbst nicht mehr korrigieren kann. Und es gibt heute auch zum Beispiel im Klinikum rechts der Isar und in der Nussbaumklinik eine Anlaufstelle für Internetsüchte, wo man zum Beispiel speziell da auch in Form von Gruppentherapie dieses Verhalten korrigieren kann.
Und diese Anlaufstellen gibt es sicherlich in allen größeren Orten, wenn wir jetzt mal auf unser Sendegebiet schauen.
Gerade anonyme Alkoholiker, Blaukreuz, es gibt sehr, sehr viele gute Einrichtungen, an die man sich anonym wenden kann, auch als Angehöriger, um so wirklich Rat zu bekommen, wenn man nicht ganz sicher ist oder wenn man Angehörigen hat, der wirklich ein Problem hat.
Um sich erstmal zu informieren und auch natürlich das Internet, wenn es um eine Internetsucht geht, dort ist auch sehr gut erklärt, ab wann man vielleicht chatsüchtig ist oder internetsüchtig, spielsüchtig. Da kann man sich viele Informationen herausziehen. Bevor aus der Sehnsucht die Sucht wird, unser Thema heute in der Gesundheitssendung bei Radio Horeb. Wir freuen uns über Ihre Anrufe, wir freuen uns auf die Begegnung, auf das Gespräch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme. Ich darf schon die erste Hörerin jetzt begrüßen hier in unserer Lebenshilfesendung. Es geht um Süchte, bevor aus der Sehnsucht die Sucht wird. Eine Dame hat uns vom Handy aus angerufen. Schauen wir mal, wie jetzt die Verbindung steht. Ich grüße Sie herzlich. Grüß Gott.
Grüß Gott miteinander. Vielen Dank für den Vortrag. Und es geht mir um meine Beziehungssucht zu meinem Mann. Ich schaffe es nicht, ihm zu sagen, dass er, nur wenn er den Alkohol komplett weglässt und wenn er sich eine Therapie unterzieht, dass ich dann bereit wäre, wieder auf eine Beziehung einzulassen, von der ich mich getrennt habe, weil sie nach meinem Empfinden tot war und ich 3 psychogene Herzattacken hatte und vor einem Jahr eben mehr oder weniger auf Anraten eines Notarztes geflüchtet bin.
Wir merken ja einen Schmerz darüber auch, dass Sie getrennt sind von Ihrem Mann und die Abhängigkeit, die quasi zwischen Ihnen steht, der Alkohol. Herr Dr. Niederberger.
Ich denke, der Weg, den Sie beschritten haben, war unbedingt notwendig. Wenn Sie Ihren Mann wirklich geliebt haben, dann mussten Sie ein Stück Abstand nehmen, weil sonst geraten Sie in das Muster einer Co-Abhängigen. Das ist eine Person, die durch ihr Verhalten das Suchtverhalten des Partners weiter unterstützt nicht. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass durch ihre Liebe und durch ihre gut gemeinten Ratschläge ihr Mann das volle Ausmaß seiner Sucht nicht erkannt hat. Und den Weg, den er jetzt gehen muss, um aus der Sucht herauszukommen, das ist ein Weg, den er wirklich mit seinen Therapeuten und seinem Arzt gehen muss. Wichtig ist, dass sie ihm, wenn sie ihn noch von Herzen lieben, dass sie ihm vermitteln, dass sie trotzdem für ihn da sind, aber eben nicht im Sinne eine Auflage, dass sie ihn nur noch lieben, wenn er nicht mehr trinkt. Denn Sucht ist eine Krankheit und keine Charakterstörung. Und gerade Menschen brauchen in diesen Phasen, wo sie auch selbst einen Entzug oder eine Therapie durchmachen, die Unterstützung. Aber sie dürfen ihm nichts abnehmen, was er vielleicht nicht selber tun kann.
Ich weiß das und ich habe mit meinem Mann schon öfters darüber gesprochen. Aber er sagt, er wird bald 60 und er sieht nicht ein, dass er sich von irgendjemandem noch sagen lässt, wie er eine Ehe zu führen hat. Er hätte sich verändert und er wüsste, wie es geht. Bloß bei aller Liebe zu ihm spüre ich, dass ich ganz schnell wieder in diese krankhaften, also dass ich dabei untergehen würde, wenn ich zurückgehen würde. Und
nein, das können wir auf keinen Fall, weil Sie haben ja auch eine Verantwortung für sich selbst und sie sind nicht schuld an dem Schicksal ihres Mannes. Und sie müssen, das ist wirklich ihre innere Aufgabe, sich vor der Suchterkrankung ihres Mannes auch ein Stückchen schützen und sich abgrenzen und sagen, er hat diese Erkrankung, er muss damit zurechtkommen und sie müssen schauen, wo ihre Lebensbedürfnisse leben. Das große Problem ist dadurch, dass sie sich so sehr mit dem Leben ihres Mannes beschäftigen, vergessen sie ihr eigenes Leben zu leben. Und das ist es, worunter sie so leiden.
Ja, genau das. Daran spüre ich so diese Beziehungssucht. Und ich weiß gar nicht, wie ich der Herr werden soll.
Die Beziehungssucht lenkt von ihrem eigenen Leben ab. Es ist gut, dass sie das spüren, weil das Heil in ihnen teilt ihnen mit, dass sie nicht genügend leben. Das heißt vielleicht, dass sie auch eine Therapie für sich suchen, dass sie eine Unterstützung bekommen und dass sie diesen Zustand auch etwas aushalten.
Und ist es in dem Fall als Angehöriger, wenn ich auch in der Ehe gerne bleiben möchte und merke, da ist noch Liebe und Interesse an meinem Partner da, dass ich mich dann auch selber einer Angehörigengruppe anschließe und vielleicht auch einem Geistlichen auch anvertraue, der mich begleitet, der mich unterstützt in dem Umgang auch mit meinem süchtigen Partner?
Das ist sehr, sehr wichtig, was Sie sagen. Gerade in einem Familiensystem entstehen sehr oft Schuldgefühle und man ist sich nicht ganz sicher, wie weit man helfen muss, wie weit man sozusagen auch das Leben des anderen mitleben muss. Und darum ist es ganz wichtig, sich da auch geistigen Beistand und therapeutischen Beistand zu suchen. Es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Viele Ehepaare lassen sich nicht scheiden, weil permanent Schuldgefühle tradiert werden. Wenn du dich von mir trennst, dann trinke ich mich zu Tode oder du bist schuld an meinem, wenn ich wieder mehr trinke.
Und die Scheidung, das ist so wichtig, muss ja nicht der letzte Schritt sein, aber ein erster Schritt, die Trennung. Dass eben durch eine Trennung auch, Sie haben es auch eben schon mal erklärt, es gibt oft schicksalhafte Erlebnisse im Leben eines Süchtigen, der ihn aufhorchen lässt und merken lässt, hier muss ich jetzt was verändern. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerin, alles, alles Gute, gottesreichen Segen.
Ja, vielen Dank.
Ja, ist Ihre Frage soweit damit beantwortet? Auch?
Für mich war nur die Frage, ob es Sinn hat, ihm zu sagen, wenn er keine Therapie macht und nicht den Alkohol komplett sein lässt, dass es dann besser ist. Wir haben einfach Distanz miteinander und klären die finanziellen Situationen und damit aus.
Das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie diesen Weg gehen. Verstehen Sie, das hat nichts damit zu tun, was Sie für ihn an Gefühlen empfinden. Aber Sie müssen sich abgrenzen, um Ihr eigenes Leben leben zu können.
Und dass das eben dann die Konsequenz ist. Sein Verhalten hat eine Konsequenz, eine Wirkung.
Okay.
Ja.
Danke. Vielen Dank.
Alles, alles Gute. Viel
Danke.
Kraft. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Nach diesem Anruf, nach diesem schwierigen, schweren Anruf, wir sind noch mit Ihnen, liebe Hörerin, gehen wir jetzt nach Hessen. Frau Schröter ist dort am Telefon. Grüß Gott, Frau Schröter.
Grüß Gott für Sie beide. Ja, ich danke für die wunderbare Sendung. Ja, ich habe das Problem. Also mein Mann war früher alkoholabhängig. Das hat er aber gut in den Griff gekriegt. Das ist kein Problem mehr. Aber er ist sammelsüchtig und davon hört man viel weniger. Also er sammelt, er bringt alles nach Hause, was Leute wegschmeißen, was noch ein bisschen einigermaßen gut ist. Er ist Flohmarkt-Fan und das ging früher ganz gut, weil da ist er Sachen losgeworden, aber das ist heute nicht mehr so. Und bei uns sieht es so aus, der Keller ist bis zur Decke voll. Ein Zimmer, das ist sein Zimmer, nachdem die Kinder weg sind. Wir haben vier Kinder. Und das hat er voll belegt, das ist voll, bis zur Decke auch, da kann niemand rein. Und in der Wohnung selbst...
Ja, Sie sprechen vom Messi-Syndrom, Herr Dr. Niederberger. Viele kennen das sicherlich. Was könnten Sie der Frau Schröter raten da? Oder was könnten da erste Schritte sein, auch im Umgang mit Ihrem Mann?
Das Sammeln, wie Sie es bezeichnen, das überwertige Sammeln bis zum Messi-Syndrom, stammt eigentlich aus einer Form der Habsucht. Man möchte allem habhaft werden, was man sieht, weil damit irgendein Bedürfnis verbunden ist. Der Betroffene macht das oft ganz automatisch, ohne noch zu hinterfragen. Dahinter steht oft auch eine innere Leere. Das Leben wird nicht mit inneren Inhalten aufgesammelt und aufgewertet, sondern äußeres, materielles scheint Inhalt des Lebens zu sein. Auch da ist es wichtig, dass man als Angehöriger nicht zu einem Co-Abhängigen wird, der sozusagen das Sammeln oder die Sammelsucht sozusagen duldet und zulässt, sondern auch da ist es wichtig, dass man sich ganz massiv abgrenzt. Ich habe auch Patienten, die sogar im Schlafzimmer auf den Betten den Müll lagern und immer glauben, es gehört alles ihnen, es ist alles wichtig, es ist alles wertvoll, nicht? Und solange, und meistens sind sie dann allein, weil es keiner mehr aushält mit ihm. Aber solange sie noch zusammen sind, in einer Beziehung leben, ist da auch die Abgrenzung sehr wichtig, dass sie sagen, bis dahin und ich kann nicht mehr weiter. Sonst ersticken sie an seinem Müll.
Mhm. Ja, und was bringt es denn in dem Fall wie Frau Schröter, dem Mann der richtig die Pistole auf die Brust zu setzen, was das Aufräumen betrifft oder ihm Hilfestellungen zu geben? Was könnten Sie der Hörerin oder anderen Hörern auch noch im Umgang raten?
Es ist ein ganz schwieriges Moment. Ein, wie ich schon gesagt habe, süchtiges Verhalten ist kein Kavaliersdelikt oder eine einfache Angewohnheit, die man dann einfach zur Seite legt, sondern oft kann man Süchtige gar nicht zur Einsicht zwingen. Man muss aber einem Süchtigen zeigen, dass man die Welt auch anders sehen kann und nicht immer nur aus der Sichtweise dieses Betroffenen. Also sie müssen sich wirklich abgrenzen und sagen, dort und dort ganz im privaten Bereich, wo sie sich durch sein Sammeln beeinträchtigt fühlen. Nicht? Auch da ist es wichtig, dass man versucht, gemeinsam auch im Rahmen einer Partnertherapie vielleicht zu schauen, was für Bedürfnisse durch das Sammeln einfach verdeckt werden. Wo ist denn eigentlich das Bedürfnis ihres Mannes?
Ja, also ich fürchte nur, dass mein Mann da nicht bereit sein wird, eine Therapie zu machen.
Dann müssen Sie etwas tun. Weil ja. Es ist Ihr Lebensraum, den Sie sich immer mehr einengen lassen.
Ja.
Und es gibt inzwischen auch ziemlich gute Literatur, auch so im Hinblick Zusammenleben mit Messis. Vielleicht, dass Sie sich einfach einlesen, um für sich selber Erleichterung und Klarheit zu finden.
Ja.
Im Zusammensein mit Ihrem Mann, damit Sie in der Liebe auch bleiben können, in der Klarheit und auch in der Liebe. Und ich nehme jetzt Ihren Anruf als Anlass, doch im nächsten Jahr wieder auch nochmal eine Sendung über das Messi-Syndrom zu machen. Dazu gibt's auch wirklich viel schon im Internet, auch viel Hilfestellungen.
Wie wird das geschrieben? M-E-2-S und I, Messi.
Ja. Genau, IE am Ende, das Messi-Syndrom, die Sammelleidenschaft.
Ich komme nicht an ihn ran in dieser. Dann entsteht ein Streit, wenn ich mich.
Und wir haben immerhin auch noch das Gebet, worauf wir hoffen und vertrauen und das uns Leichtigkeit gibt.
Für den Sender, wo ich dann auch beten kann. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich.
Alles Gute. Auf Wiederhören, Frau Schröter.
Danke. Wiederhören.
Nun bin ich mit Frau Wolters aus Karlsruhe verbunden. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler. Und der Herr im Hintergrund.
Herr Dr. Niederberger.
Herr Dr. Niederberger, jawohl.
Ich grüße Sie.
Also ich rufe jetzt an im Namen einer ganz lieben Freundin, die einen Sohn hat, der PC-süchtig ist. Also, und jetzt hat er wieder schon, hat sie ihn auf eine Privatschule geschickt, um das Abitur nachzuholen. Und jetzt ist er wieder abgehauen. In diesem Sinne, also hat sich wieder zurückgezogen. Und ich habe einen Satz jetzt aus Ihrem Beitrag hier rausgeschrieben, was sie weiß keinen Weg mehr, und dann, was sie sagen könnte zu ihm, also jetzt von meiner Warte aus, fühlst du dich überhaupt schuldig? Das habe ich mir hier aufgeschrieben und hat mich unheimlich angesprochen. Kann sie das so weitergeben? Ich möchte ihr schon helfen. Aber ich habe auch keinen Bezug zu dem jungen Mann. Ich kenne ihn zwar, aber ich habe keinen Bezug zu ihm.
Was Sie ansprechen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade die Internetabhängigen oder PC-Abhängigen imponieren dadurch, dass sie eben in der Schule zum Beispiel durchfallen, weil sie sitzen am Computer, lernen nicht, sondern spielen meistens.
Genau.
Und irgendwann kommt es zu einem Punkt, wo sie eben in der Schule auffällt und dann kommt es zu Schulwechsel und Plätzen. Sie können mir glauben, dass das für so einen jungen Mann natürlich auch ein Einschnitt in sein Leben ist, weil er dadurch auch seine Freunde und sein soziales Umfeld verliert.
Alles, er hat alles weg.
Nicht, ist alles weg. Mhm. Und das ist oft das, wo man die Jugendlichen erreicht, weil diese anderen Menschen für sie auch wichtig sind, gerade die Freunde. Und man soll wirklich sagen, ob er sich denn auch seinen Freunden gegenüber irgendwie anders vorkommt, dass er nicht mehr dazugehört, dass er in einer anderen Schule ist. Und auch diese Punkte, dass wie es ihm denn geht, wenn er in der Schule kritisiert wird, dass seine Noten schlecht werden. Nicht? Man muss ihn damit konfrontieren, man sollte ihn aber nicht verurteilen, beschimpfen oder zurückweisen, sondern immer sagen, ich sehe das so, wir sehen das anders und sie müssen ein konsequentes Verhalten zeigen und sich nicht rechtfertigen, sondern mit den Fakten, die durch seine Sucht entstanden sind, ihn konfrontieren. Das ist oft der einzige Weg, wie man wirklich an ihn hinkommt.
Ja, gut, das habe ich jetzt für mich vernommen. Ich werde mir die CD bestellen bei Radio Horeb, um ihr das weiterzuleiten. Sie muss es selber hören, erst einmal, wie sie jetzt mit ihrem Sohn wieder weiter umgeht. Ja? Herr Niederberger, sieht das jetzt recht so, ja?
Ja, ja.
Ich danke Ihnen recht herzlich.
Bitte.
Und alles Liebe
danke. Zum
Weihnachtsfest.
Genau, vielen Dank, Frau Wolters.
Auf Wiederhören.
Adieu. Herr Deuter, Sie sind unser letzter Hörer für heute hier in der Lebenshilfe in der Gesundheitssendung, bevor aus der Sucht die Sucht wird. Grüße Gott.
Ja, ich grüße Sie, Frau Böhler, und ich grüße Sie, Herr Dr. Niederberger. Eine sehr wertvolle Sendung. Ich bin persönlich davon nicht betroffen, aber meine Partnerin. Und an erster Stelle möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie den Hinweis, die Bemerkung darauf eingegangen sind, eigentlich das Fühlen der inneren Leere, dass Sie das überhaupt erwähnt haben, das ist das eine. Und meine Frage wäre, meine Partnerin ist sehr stark mit dem Zeit, das heißt mit der Unverbindlichkeit konfrontiert. Und ich bekomme dadurch massive Probleme.
Haben wir das richtig verstanden mit der Unverbindlichkeit?
Unverbindlichkeit, das heißt, Termin vereinbart, kommt nicht oder eine halbe Stunde später sagt sie dann ab. Es erzeugt bei ihr einen enormen Druck und sie versucht das in der Weise das auszugleichen, indem sie später kommt, um zu zeigen, dass sie Macht über die Situation hat, konkret gesagt. Sie erlebt das. Ihre Zusage später, als ob ich über sie dominieren würde und das bestimmen würde, wie sie zu verhalten hat. Und so platzen alle Termine, ich kann mich um nichts mehr verlassen.
Und worin sehen Sie das süchtige Verhalten?
Das süchtige Verhalten ist eher im Messi-Syndrom. Mhm. Wohnung ist voll, unaufgeräumte Sachen. Also ich weiß nicht, ich kann verstehen, nachvollziehen, was dahinter steht. Aber ich komme selber dann unter so einem Druck, dass ich meine Termine nicht einhalten möchte. Bei mir werden die alte nicht heilsamen Erinnerungen wiederbelebt. Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wie ich da den Weg der Abgrenzung und Liebe dann gehen kann.
So wie Sie es mir schildern, ist es natürlich jetzt sehr komplex, weil die Ordnung der Zeit nicht einzuhalten, bedeutet auch, dass man die Organisation seines eigenen Lebens in der Zeit, nicht, es ist die Lebenszeit, die vergeht, nicht zurechtkommt. Vielleicht kann sie nicht unterscheiden, was sehr wichtig ist und was weniger wichtig ist. Inwieweit das auch Widerstand, der durch ihre Beziehung entsteht, bedeuten kann, das kann ich jetzt so nicht beantworten. Da müsste ich mit ihr sprechen, um sozusagen diese Bedürfnisse hinter diesem Symptom zu sehen. Aber es ist sicher ein Mensch, der in seinem eigenen Zeiterleben eine Störung hat, nicht? Und da ist ihre Lebenszeit, es ist natürlich sehr wichtig, dass sie das ansprechen und auch versuchen, da eine Hilfe zu finden. Ich meine, Sie könnten mich auch in meiner Praxis anrufen. Ich könnte Ihnen dann vielleicht, wenn Sie mich selbst anrufen, vielleicht ihr dann auch entsprechende Vorschläge machen.
Das, also ich kann mir das nicht vorstellen, alles das, was Sie versucht, in eine Stunde unterzubringen oder am Tag, das kann kein Mensch erledigen.
Ja, das meine ich, wenn die innere Zeitorganisation nicht stimmt, dann reichen 24 Stunden nicht aus.
Wo erfahre ich Ihre Telefonnummer?
Die können Sie über den Sender erfahren.
Genau, beim Hörerservice für alle, die vielleicht auch die Praxis von Herrn Dr. Niederberger aufsuchen möchten. Die Kontaktdaten sind im Internet. Nun wünschen wir Ihnen alles, alles Gute, Herr Deuter.
Dankeschön.
Auf
Adieu.
Wiederhören. Ade.
Schöne Feiertage.
Danke gleichfalls.
Danke.
Bevor aus der Sehnsucht die Sucht wird, lassen Sie uns jetzt im Abschluss nochmal abgrenzen. Wann hört ein Missbrauch auf? Wann gehört ein Genuss auf? Wann geht es hinein in eine Sucht, in ein Verhalten, wo ich sage, ich muss etwas verändern und ich brauche vielleicht auch sogar Hilfe. Ich schaffe das nicht mehr alleine.
Frau Böhler, Sie haben das sehr schön eingeleitet mit der Frage der Sehnsucht. Und an der Sehnsucht kann man wirklich auch gut sehen, wie ein sehr tiefes Gefühl sich sozusagen in einen krankhaften Zustand verändern kann. Denn für mich bedeutet die Wahrheit der Sehnsucht die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und vielleicht ist Gott, zeigt Gott seine Sehnsucht gerade an Weihnachten durch die Menschwerdung Jesu Christi. Ich glaube, dass auch in dieser Beziehung eine Sehnsucht besteckt. Aber das, was Sie sagen, wenn man es auf den Alltag bezieht, es ist immer dann die Erfahrung eines Menschen, wenn das eigene Leben durch Ersatzhandlungen ausgefüllt wird. Sei es ein Suchtmittel, sei es die Arbeit, sei es irgendetwas anderes, über das wir gesprochen haben. Wenn einem Menschen dämmert, dass er plötzlich die Kontrolle über ein bestimmtes Verhalten verliert, spätestens dann muss man hören auf seine innere Stimme oder auf die Stimme eines anderen. Kein Mensch hat die Sprache alleine erfunden. Sie ist erfunden, damit wir miteinander kommunizieren. Und das ist der beste Weg zu erkennen, ob ein Suchtverhalten vorliegt.
Vielen Dank, Herr Dr. Niederberger, für Ihre Ausführungen. Vielen Dank, dass Sie meinen und auch den Fragen, den Anliegen der Hörer so kompetent und auch einfühlsam Rede und Antwort gestanden haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Freunde von Radio Horeb, es ist schon klar, dass bei solch einem Thema einfach viel offen bleibt. Es muss auch offen bleiben. Aber wir möchten Sie ermutigen, doch Ihr Leben in die Hand zu nehmen, vielleicht auch ermutigen, Hilfe zu suchen, Hilfe anzunehmen. Es gibt Hilfestellungen, gerade in Bezug auf Süchte, auch in Ihrer nächsten Umgebung, auch wenn Sie sich vielleicht schämen. Aber ich denke, viele Familien, vielen Verhältnissen oder im Umfeld vieler Menschen gibt es suchthaftes Verhalten. Es ist etwas, was unser Leben im gewissen Sinne auch prägt, vielleicht nicht ihr es persönlich, aber das Leben vieler Menschen um uns herum. Ich möchte Sie ermutigen, sich Hilfe zu holen. Unser Hörerservice, liebe Freunde von Radio Horeb, hält die Kontaktdaten von unserem heutigen Gast bereit. Die Rufnummer wäre die 0700 7525 7525. Sie hören die Sendung noch einmal, wenn Sie ins Internet gehen, auf horeb.org. Stellen wir einen Download zur Verfügung. Eine CD können Sie sich auch gerne bei meinen Kollegen vom CD-Dienst bestellen. 0700 7525 7520, das ist die Rufnummer. Oder Sie gehen ins Internet und, wie sagt man immer so, bestellen die Sendung per Mausklick. Ganz unkompliziert. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen ganz reich gesegneten Tag und eine lichtvolle, heilige Nacht und frohe Weihnachten.